Es war eine tödliche Welle, die vor 2 Jahren die Oder hinunterrauschte und Millionen von Fischen und Muscheln dahinraffte. Ursache für das Massaker war wohl eine giftige Alge, eine Goldalge, um genau zu sein, die eigentlich nur in salzigerem Brackwasser zu Hause ist. Vor einigen Wochen schwammen nun erneut massenhaft tote Fische in den Fluss hinunter. War es wieder die Killeralge oder spielten andere Faktoren eine Rolle? Hat man aus der Katastrophe vor 2 Jahren gelernt oder ist es nur eine Frage der Zeit bis zum nächsten Fischsterben? Einer, der es wissen könnte, ist Christian Wolter, Wissenschaftler am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin. Der Fischökologe gehört zu den Experten, die sich vor 2 Jahren an der Spurensuche beteiligt haben, um die Ursache für das massive Fischsterben zu ermitteln. Hallo Herr Wolter, schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Wenn man im Internet ein bisschen versucht, sich über Goldalgen schlau zu machen, stößt man relativ schnell auf Ihren Namen bzw. Ihr Institut. Sie gelten als so eine Art Algenversteher. Kann man das so sagen?
Naja, ich kriege eine ganze Menge am Institut mit und so bin selbst aber kein Algenspezialist, aber wir verfolgen natürlich zeitnah auch die Algenentwicklung.
Ich habe ein bisschen nachgelesen, also ich hatte mir Algen immer so vorgestellt, okay, Algen kennt man vom Meer, das sind irgendwelche Pflanzen, die unter Wasser wachsen. Bei der Goldalge ist es aber ja was anderes, das ist ja ist eine sogenannte Mikroalge, wenn ich es richtig verstanden habe. Das heißt also, die wurzelt nicht irgendwo, sondern es ist so ein Einzeller, oder?
Es sind frei im Wasser lebende Organismen, ja, und die sind gar nicht aufs Meer beschränkt. Wir haben sehr viele Algengruppen, grüne Algen, blaue Algen, die man ja auch kennt aus Binnengewässern. Jedes Jahr Ende des Sommers finden wir auch blaue Algenblüten in eutrophierten Binnengewässern, also in überdüngten, zu nährstoffreichen Gewässern. Und die sind auch für Süßwasser durchaus typisch.
Ja, also es sind eigentlich so kleine grüne Schwebeteilchen, die da rumschwimmen. Und oder gab es zumindest letztes Jahr auch in der Oder, obwohl sie eigentlich Salzwasser brauchen, um zu wachsen. Sind die jetzt da geblieben oder waren die einfach dann, nachdem die Welle so durchgeschwappt ist, waren die dann weg?
Nein, die sind nach wie vor da. Es war auch überhaupt nicht zu erwarten, dass sie verschwinden, weil das ist eine Brackwasseralge, das ist richtig. Sie haben eine optimale Wachstumsrange von 5 bis 15 Promille Salzgehalt, aber sie halten nahe 0 und bis 30 Promille Salzgehalt aus, sodass, wenn sie eben einmal da sind, sie tatsächlich nicht mehr verschwinden, sie als Art da bleiben werden.
Also 30 Promille Salzgehalt kann ich mir jetzt nicht so richtig was drunter vorstellen. Das ist so, also Meerwasser hat wahrscheinlich viel mehr Salz drin.
Also, ja, der Atlantik hat 36 Promille, also okay. Das ist schon fast Atlantik. Was die eben auch aushalten, ist die Goldalge oder Prymnesium parvum, wie sie auch schlau heißt, die ist fast überall bekannt, außer in Antarktis, das ist wohl der einzige Kontinent, wo sie nicht vorkommt. Ansonsten sind sie in allen Küstenbereichen verbreitet und gelegentlich eben auch durch Fischsterben auffällig geworden.
Also was ich verstanden habe, ist, dass die ist ja nicht permanent giftig, oder ist es die Menge der Algen, die dann aufgetaucht ist? Denn wenn ich das richtig verstanden habe, macht diese Goldalge oder entwickelt die ein Gift, um quasi Mikroorganismen zu betäuben, um sie dann zu fressen. Das kann man sich die wie so eine fleischfressende Pflanze vorstellen, oder bin ich auf dem Holzweg?
Nee, das ist tatsächlich richtig. Das ist ein Grund, der bekannt ist, warum diese Alge das Gift Prymnesin produziert, dass sie zur heterotrophen Ernährung übergeht, sich also von organischem Material ernährt. Die Alge ist eine sogenannte mixotrophe Alge. Sie kann sich auch wie andere Algen von Sonnenlicht durch Photosynthese ernähren, aber sie kann eben auch andere Algen fressen. Das ist eine Gelegenheit, wo sie das Gift produziert. Eine weitere Gelegenheit, die man im Labor festgestellt hat, ist, wenn ein Nährstoffungleichgewicht vorliegt, also Stickstoff-Phosphor-Verhältnis nicht stimmt. Weitere Möglichkeiten im Labor sind auch Stresssituationen. Wenn die Alge einfach Stress hat, wenn sie zum Beispiel von Stillwasser in turbulent fließendes Wasser kommt, was eigentlich eine sehr ungünstige Lebensbedingung für Algen aufweist, weil sie dann eben nicht lange an der Oberfläche verweilen können, sondern eben auch dem Licht da vom Licht weggetrieben werden. Oder auch, wenn sich die Salzgehalte stark ändern. Das sind alles Gelegenheiten, bei denen festgestellt wurde, dass Brimnesium parvum das Gift produziert. Aber, da muss man jetzt ein Aber sagen, wir wissen nicht, wie oft diese Umstände eingetreten sind, ohne dass Brimnesium parvum Gift produziert hat. Also sie können es produzieren, sie produzieren es aber nicht immer.
Also sie müssen nicht immer. Aber das war ja wahrscheinlich auch die Menge, oder? Weil so viele Algen dann plötzlich gehabt, die kamen, wenn ich mich richtig erinnere, aus Tailings von Bergbauminen. Ja. Das heißt, es kam eine Menge Salz rein oder kam auch eine Menge Algen rein?
Die Alge wird sich wahrscheinlich in diesem Becken vermehrt haben. Es ist für Phytoplankton, und dazu gehören diese Algen, ist sehr wichtig, eine hohe Wasserverweilzeit zu haben. Dass sie eben an der Oberfläche sich vermehren können, wachsen können. Und das wird in diesem Speicherbecken passiert sein. Und dann wurde das Wasser bereits mit der Algenblüte, also voller Algen, abgeschwemmt. Und im Fluss hat die Alge dann das Toxin produziert. Und wir haben diese Giftwelle beobachten können im August 2022.
Und dann kam dazu, dass die Oder relativ wenig Wasser geführt hat zu dem Zeitpunkt, weil es relativ warm war. Wahrscheinlich ganz gute Bedingungen für eine sogenannte Algenblüte, wobei eine Algenblüte auch keine Blüte ist. Da denke ich jedenfalls, weil irgendwie Bienen, die da tauchen und die Blüten befruchten, das muss man ja bei Algen nicht haben.
Genau, Algenblüte, da sprechen wir davon, wenn es eine Massenvermehrung von Algen gibt, eine Massenentwicklung und das Wasser dann eben oft auch die Farbe ändert, weil es eben so viele Algen gibt.
Okay. Damals starben, man weiß es nicht so genau, die Angaben, die ich so gefunden habe, zwischen 300 und 1000 Tonnen Fisch. Und jetzt hat man aber wieder tote Fische gefunden. Sind denn überhaupt noch welche da?
Es sind zum Glück noch lebendige Fische da und es sind auch viele lebendige Fische zurzeit da. Vor allem eben auch der letzte Jahrgang ist sehr stark gewesen im Uferbereich. Letztes Jahr hatten die Fische sehr gute Vermehrungs- und Brutaufwuchsbedingungen. Das finden wir jetzt auch aller Orten. Die Fische, die jetzt gefunden wurden, das war relativ dezentral, immer in Nebengewässern. Ich kenne vor allem die Funde aus dem Winterhafen Frankfurt-Oder von Fotos und von Erklärungen der Angler, die sie gefunden haben. Dort deutet alles darauf hin, dass die an Sauerstoffmangel gestorben sind, dass einfach frühmorgens nicht genügend Sauerstoff dann mehr im Wasser war, gelöst und dort einige Fische an Sauerstoffmangel gestorben sind. Leider haben die Leute, wenn sie tote Fische bemerken und melden, kein Sauerstoffmessgerät mit, um das zu überprüfen. Und später kann man das nicht nachholen. Man kann dann nicht einen Tag später messen, weil zwischendurch, wenn Sonnenlicht ist, setzt natürlich auch wieder eine Sauerstoffproduktion ein.
Aber der Sauerstoffmangel ist ja dann auch wieder durch vermehrtes Algenwachstum, vielleicht andere Algen entstanden oder?
Algenwachstum, Wasserpflanzenwachstum, ein geringer Wasseraustausch. Wir haben gerade in diesen Nebengewässern, die stehen, die sind nicht durchströmt. Dort gibt es also keinen mechanischen Eintrag von Sauerstoff in das Wasser durch Turbulenzen oder Wellen. Der Haupteintragspfad in so einem Gewässer ist über Photosynthese. Durch Pflanzen, die aber nur bei Licht funktioniert, und noch einen Eintrag durch Diffusion an der Oberfläche, den kann man in der Regel vernachlässigen, sodass die wurden eben auch nach so einem sehr trüben Wochenende gefunden, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass tagsüber nicht genügend Sauerstoff produziert wurde, also keine große Übersättigung da war. Und dann nachts veratmen die Pflanzen natürlich genauso den Sauerstoff im Wasser. Es wird keiner produziert, weil nachts keine Photosynthese möglich ist. Und das führt zu dem klassischen Tagesgang, dass wir früh vor Sonnenaufgang den geringsten Sauerstoffgehalt also im Wasser haben.
So ähnlich wie früher hat man das zumindest gemacht, die Blumen aus dem Krankenzimmer im Krankenhaus nachts rauszustellen, weil die dann eben keinen Sauerstoff produzieren, sondern auf CO2. So ähnlich ist es bei den Flüssen auch. Das ist also eher ein natürlicher Faktor, würde ich mal sagen, oder beides gehen natürlicher Faktor.
Das ist ein natürlicher Faktor, der ist typischerweise vor allem auch in Auengewässern zu beobachten, die dann sehr klein sind, viel organisches Material haben, viele Pflanzen haben. Da kann es regelmäßig dazu kommen, dass es dann gerade im Sommer, wenn das Wasser auch ein geringeres Bindevermögen für Sauerstoff hat, also je höher die Temperatur, desto geringer ist auch der Anteil an gelöstem Sauerstoff im Wasser. Und dann kann es dann dazu kommen, dass wir eben auch Sauerstoffmangelsituationen haben lokal. Ich kann allerdings nicht ausschließen, dass die Meldung aus Polen, dass dort nicht lokal auch andere Faktoren eine Rolle gespielt haben. Da haben wir nur die Zahlen gehört, ohne die Gewässer zu kennen. Das weiß ich jetzt nicht.
Okay, also die Goldalge ist potenziell immer unter Verdacht, aber in dem aktuellen Fall wahrscheinlich eher nicht. Ich habe heute zufällig gelesen, auch eine Meldung von einem Fischsterben in der Alster. Da war auch eine andere Ursache. Da waren die hohen Niederschläge offenbar die Ursache, weil dadurch sehr viel organisches Material in den Fluss geschwemmt wurde, was dann zu eben auch wieder zu mangelndem Sauerstoff offenbar geführt hat.
Genau, die Situation ist die gleiche. Wir erleben es auch nach Starkregenereignissen, auch in Berliner Gewässern, wenn die Mischwasserkanalisation überläuft und dann Regenwasser vermischt mit ungeklärtem Abwasser in die Gewässer gelangt, dann gelangt organisches Material rein und das ist das Gleiche wie bei einer zusammenbrechenden Algenblüte. Und also gerade in dem Moment, wo das Wasser einen geringeren Gehalt an gelöstem Sauerstoff hat, führen dann hohe Temperaturen und schnelle bakterielle Umsetzung von so einem organischen Material dazu, dass dieses bisschen, was noch da ist, sehr schnell aufgebraucht ist. Und wir haben dann lokal Sauerstoffmangel und auch Fischsterben.
Okay.
Ein paar Fischen, die nicht schnell genug wegkommen.
Gut, also vor zwei Jahren waren es vor allen Dingen die Einleitung von salzhaltigem Wasser oder Abwasser ein Stück weit. Das war aber nicht illegal, sondern das ist legal eingeleitet. Hat man das inzwischen verboten oder besser kontrolliert oder ist alles noch genauso wie vor zwei Jahren?
Ob sich da jetzt in der Genehmigungspraxis schon etwas geändert hat, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, ob das angegangen wird. Wir sehen nur die Leitfähigkeit im Gewässer. Leitfähigkeit, so misst man den Ionengehalt, den Salzgehalt im Wasser. Und der ist de facto unverändert
hoch. Aber könnte man daran sich nicht orientieren, dass man sagt, okay, man kann nur salzhaltiges Wasser einleiten, wenn dieser Wert unter ein bestimmtes Level fällt? Oder ist sowas nicht denkbar? Oder?
Es ist durchaus denkbar, aber es ist natürlich mit Kosten verbunden. Man muss wissen, in Polen gibt es einen Grenzwert für die Leitfähigkeit für einen großen Fluss wie die Oder, der liegt bei 850 Mikrosiemens pro Zentimeter. In Deutschland gibt es so einen Wert nicht, aber es gibt einen Orientierungswert für Chlorid, der liegt bei 200 Milligramm pro Liter. Und zu der Leitfähigkeit zum Grenzwert in Polen muss man sagen, dass die Betriebe, die Grubenbetriebe, die dort einleiten dürfen, Genehmigungen haben, bis 2400 Mikrosiemens pro Zentimeter einzuleiten.
Okay, und das ist jetzt sehr wissenschaftlich, sehr fachlich. Ich frage nochmal nach, 850 ist ja gar nicht so viel, aber die haben eine Sondergenehmigung, dass sie 2400 Mikrosiemens sozusagen einleiten dürfen.
Ja, richtig? Das ist dann die Konzentration bis dahin. Das ist also das Dreifache ungefähr vom Grenzwert. Und man muss dazu sagen, vor dieser Katastrophe, dieser Salzgehalt an sich ist für die Fische nicht schädlich. Und der war es auch vorher nicht. Und deswegen hatte den auch niemand wirklich auf dem Schirm. Und deswegen stand in den Berichten hinterher relativ lapidar drin, dass der schon seit 2000 häufig überschritten ist, dass der Salzgehalt der Oder relativ zunimmt um 5% pro Jahr und dass alle Grenzwerte seit 2015 mehr oder weniger permanent überschritten sind, auch der Orientierungswert in Deutschland. Aber wie gesagt, weil genau dieser Salzgehalt für Fische und aquatische Organismen noch nicht schädlich war.
Da kam jetzt die Alge sozusagen, die das genutzt hat.
Und da kam jetzt die Alge dazu als Brackwasserorganismen. Organismus hat die plötzlich bei 2000 Mikrosiemens geeignete Bedingungen gefunden, hat sich vermehrt und da die Alge auch noch in der Lage ist, dieses Gift zu produzieren und das 22 auch getan hat, haben wir nun plötzlich das Fischsterben und jetzt natürlich auch ein ganz anderes Verständnis für diesen Salzgehalt und jetzt wird da viel mehr drauf geachtet.
Ja, ist interessant. Dann hat man natürlich gesagt, okay, die Polen haben da ein großes Industriegebiet, Bergbauregion, da ist natürlich so ein Fluss stark belastet, weil da immer Abwässer anfallen, die dann in Flüsse auch abgeleitet werden. Da hat man gesagt, okay, die Polen haben da nicht richtig hingeguckt. Allerdings muss man sagen, oder das haben Sie zumindest erklärt in einem Interview, was ich gelesen habe, dass in deutschen Flüssen das durchaus ähnlich aussieht, dass dort teilweise Werte von 7000 Mikrosiemens gemessen wurden, Einträge durch die Kali-Bergbau. Das heißt also, jetzt auf die Polen zu zeigen und sagen, ihr passt auch euren Fluss nicht richtig auf, ist auch nicht so ganz richtig.
Nein, das ist es nicht. Das wird bei uns auch gemacht und man muss generell jetzt den Umgang mit den Flüssen überdenken und das ist kein Polen-Bashing. Das betrifft alle Industrienationen, das betrifft viele europäische Länder. Wir haben nun mal die Situation, dass die Klimafolgen bei uns sich so gestalten werden, dass mehr Niederschläge im Winter fallen und weniger im Sommer und unsere begradigten Flüsse dazu tendieren und dazu ausgebaut wurden, Hochwasser möglichst schnell und ohne Überflutung abzuführen, was dann dazu führt, dass längere Zeit im Jahr kein Wasser nachkommt und die Wasserspiegel sinken werden, die Durchflüsse stärker abnehmen. Und dann muss man bei geringeren Durchflüssen eben mit ganz anderen Konzentrationen rechnen von Abwässern, die bisher völlig schadlos eingeleitet werden konnten. Aber solche Dinge wird man alle überarbeiten müssen, bis hin zu solchen komplexen Wechselwirkungen, dass sich Brackwasserorganismen ansiedeln können, die dann giftig sind, aber auch andere Kombinationen von relativ harmlosen Stoffen können sich unter diesen Bedingungen möglicherweise anders auswirken. Und allein die Tatsache, dass die höheren Wassertemperaturen auch Krankheiten und Parasiten begünstigen, die dann sich auswirken. Das sind Veränderungen, mit denen müssen wir alle rechnen.
Okay, war dieser Fall an der Oder jetzt so ein Einzelfall oder gibt es andere Flüsse, in denen sowas auch schon mal passiert ist, in dieser oder ähnlicher Art? Ich kann mich schon an Flussunglücke erinnern, da wo dann große Dämme gebrochen waren und dann Abwässer in die Flüsse reingeschwappt sind, an der Theiß beispielsweise vor 20 Jahren oder auch in Brasilien gab es diese das große Unglück, was auch viele Menschen mitgerissen hat. Aber solch einen Fall kann ich mich zumindest nicht erinnern, dass quasi das so durch ein Massensterben von Fischen ausgelöst wurde durch eine Alge.
Also bei uns war es natürlich Sandoz am Rhein, was diesen Unterschied dann da auch gemacht hat im Umgang mit den Gewässern. Es kam in Deutschland und Europa und in Europa in Flüssen noch nicht vor, aber Goldalgenblüten und Fischsterben dadurch waren aus den Küstengewässern und aus norwegischen Fjorden und so durchaus bekannt, hat auch einige Aquakulturanlagen getroffen.
Das war jetzt sozusagen, jetzt hat es die Oder getroffen und es gibt Grabs aus anderen vergleichbaren Fällen, die haben Sandoz genannt, glaube ich, da ist ja bei Gift reingeschwappt direkt. Gibt es tatsächlich andere Fälle, wo eben solche Goldalgenwellen auch große Schäden angerichtet haben oder ist es ein relativ neues Phänomen?
Es ist für Deutschland, ist es in Binnengewässer, ist es ein relativ neues Phänomen. Man findet aber viel Literatur über die Alge und über tödliche Fischsterben durch diese Alge, Primnesium parvum, aus der nordamerikanischen Literatur, wo es in einigen Flüssen passiert ist, in einigen leider auch mit relativer Regelmäßigkeit. Hier in Europa kannten wir es vor allem von Aquakulturanlagen in Fjorden und entlang der Küsten, wo natürlicherweise Brackwasser ist. Aber da ist die Oder das erste Beispiel von einem Binnengewässer.
Aber im Brackwasser, da gehört die Alge doch eigentlich hin, oder?
Ja, da gehört sie hin.
Also das heißt, da ist sie ja quasi, also ist ja fast so wie so eine invasive Art, die dann plötzlich im Süßwasser auftaucht. Im Brackwasser gehört sie ja eigentlich. Da ist es ja dann eigentlich ein natürliches Phänomen, ein Stück weit.
Das ist richtig, das ist, und es hat im Brackwasser hat es vor allem auch wirklich Aquakulturanlagen getroffen, wo Schäden aufgetreten sind, weil die Fische dann eben auch sehr konzentriert waren. Man kann annehmen, dass im Brackwasser in so Meeresgebieten einfach viel mehr Platz ist, dass Fische als mobile Organismen dieser Alge auch ausweichen können. Und man muss auch davon ausgehen, dass ja auch diese Algen haben Fressfeinde und Krankheiten, dass die im Hauptlebensraum natürlich auch mehr vorhanden sind und sich darauf eingestellt haben, währenddessen im Binnengewässern möglicherweise davon noch nichts so da ist. Also meine Kollegen suchen zum Beispiel auch nach dem Genom von irgendwelchen Viren, die diese Alge Prymnesium befallen und haben da bislang noch nichts gefunden.
Stichwort Fressfeinde. Sie haben irgendwo auch gesagt, dass natürlich nicht nur Fische betroffen waren bei der tödlichen Welle vor 2 Jahren, sondern auch sehr viele Muscheln. Und diese Muscheln fressen dann auch wiederum Algen. Und wenn die nicht mehr da sind, dann ist ein Fressfeind weniger von diesen Goldalgen. Das könnte ja auch dazu führen, dass die nächste Goldalgenblüte eher bevorsteht.
Na, nicht nur Goldalgenblüte, generell Algenblüten. Wir haben an wenigen Versuchsbuhnenfeldern, muss man dazu sagen, haben wir festgestellt, dass bis 60% der Muscheln dort verloren gegangen sind. Und die Großmuscheln sind natürlich sehr effektive Filtrierer, die eben auch sehr viel Wasser filtrieren und das organische Material rausfressen und damit aber alle Algenarten dezimieren. Und ich führe darauf auch zurück, dass wir dieses Jahr eine recht massive Kieselalgenblüte in der Oder hatten. Die war sehr auffällig, da haben wir uns schon ernsthaft Sorgen gemacht, was da passiert. Aber es waren vor allem Kieselalgen im Frühjahr und auch andere Algenarten kriegen dadurch natürlich einen Wachstumsvorteil, wenn die Fressfeinde dezimiert sind und die Muscheln können sich nicht so schnell erholen wie der Fischbestand. Die wachsen dann langsam.
Die Fische kommen relativ schnell über die Nebenflüsse wieder rein oder bauen sich da auf und wachsen vielleicht auch schneller als eine Muschel. Wie lange braucht eine Muschel, um groß zu werden?
Ach, wir hatten gerade heute drüber gesprochen. Sie wachsen in der Oder sogar noch vergleichsweise schnell, aber ja, um so 6-7 Zentimeter zu erreichen, brauchst du dann schon 5 Jahre.
Okay, das heißt, die Folgen dieser Giftwelle sind also noch längst nicht überstanden. 2 Jahre her, also bei den Muscheln brauchen wir mindestens 5 Jahre. Die Fische, gut, die ganz großen Fische brauchen wir auch länger, aber ich denke mal, nach 2-3 Jahren ist wahrscheinlich einiges wieder, hat sich wieder gelegt, oder?
Ja, vor allem, weil wir wirklich letztes Jahr ein ausgezeichnetes Reproduktionsjahr haben, hatten für die Fische. Das passiert auch nicht alle Jahre. Und dieser Jahrgang, der ist im nächsten und übernächsten Jahr, sind die geschlechtsreif. Dann sprechen wir davon, also je nach Art ist das immer ein bisschen unterschiedlich. Und dann sprechen wir davon, dass sich der Bestand dann wahrscheinlich erholt hat, wenn nichts anderes wieder dazwischen kommt, weil dann eben auch der Laicherbestand, also der potenziell fortpflanzungsfähige Fischbestand, sich rekrutiert hat wieder. Und bei den Muscheln dauert das länger. Schon alleine aus der einfachen Tatsache, das frühe Larvenstadium der Muscheln ist parasitisch, das lebt an Fischen. Und die sind natürlich darauf angewiesen, dass ein großer, ein dichter Fischbestand da ist, weil wenn die Larven abgegeben werden ans Wasser, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen geeigneten Wirt finden, umso größer, wenn viele Fische da sind. Also auch da ist die Erholung der Muschel eng an einen guten Fischbestand gekoppelt, der sich auch erstmal erholen muss.
Grundsätzlich ist ja so, dass gerade Süßwasserlebewesen besonders bedroht sind. Also die Rückgänge bei den Populationen, weltweit zumindest, sind ja extrem. Also gerade im Vergleich mit anderen Lebensräumen. Bei der Oder setzt man ja auch darauf, zum Beispiel Störe wieder anzusiedeln, indem man welche aussetzt. Macht das denn Sinn, wenn tatsächlich die nächste Giftwelle nicht ausgeschlossen werden kann?
Ja. Natürlich macht sowas Sinn und man kann da jetzt nicht aufgeben und sagen, man kann die nächste Giftwelle nicht ausschließen und deswegen macht man es nicht. Ich meine, das ist ein sehr langwieriges Unterfangen, gerade die Wiederansiedlung des Störs. Ein Stör braucht 14 bis 18 Jahre, bis er überhaupt geschlechtsreif wird und dann wiederkommen kann. Also mein Kollege, der sich da vor allem drum kümmert, da ist das ein Lebenswerk und das gibt man natürlich nicht so ohne weiteres auf. Und um die Art selbst zu erhalten, Märkten oder hier in Oder dann eben auch wieder anzusiedeln, müssen auch der Tatsache ins Auge sehen, dass wir nur sehr wenig geeignete Gewässer dafür haben, die eben unverbaut sind und frei fließend sind. Und die Oder ist eins dieser ganz wenigen Gewässer. Und da müsste die Wiederansiedlung des Störes, dürfte da nicht in Frage gestellt werden, lohnt sich denn, sondern man müsste umgekehrt sagen, die Oder ist so gut, man kann die Störe dort wieder ansiedeln mit einer hohen Aussicht auf Erfolg. Und jetzt müssen wir alles dafür tun, um diesen Lebensraum dementsprechend zu schützen und nicht ihn noch weiter auszubauen und weiter zu verdrecken.
Ja, es ist ja sozusagen auch vom WWF immer wieder in die Diskussion gebracht worden, dass man sagt, okay, das muss ein Anlass sein, auch die Pläne für den Ausbau der Oder zu einer Wasserstraße zu stoppen. Es insbesondere hinter dieser Stelle vor den 2 Jahren diese Giftaustritt gewesen ist, ist die Oder noch relativ unverbaut. Da gibt es allerdings leider Pläne, das zu ändern. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass natürlich jetzt viel über Renaturierung gesprochen wird. Und bevor man renaturiert, sollte man vielleicht erstmal das erhalten, was man hat. Und die Oder wäre da wahrscheinlich ein ganz gutes Beispiel.
Exakt. Und es ist vor allem auch so, dass der verkehrliche Ausbau in seinem Nutzen wirtschaftlicher überhaupt nicht darstellbar ist. Aber der Verlust an Naturraum und touristischen Nutzung, die damit zusammenhängen und so, der ist es sehr wohl.
Wie ist die Aussicht für dieses Jahr? Wahrscheinlich sind die Rahmenbedingungen ja relativ gut, ist nicht so heiß und es hat viel geregnet, oder? Das heißt also, momentan sieht es gar nicht so schlecht aus für diese Saison.
Das hat tatsächlich momentan dazu geführt, dass die Algenblüten wieder abgeklungen sind und die Prymnesiumzahlen wieder runtergegangen sind auf ja vergleichsweise geringe Zellzahlen. Aber wir hatten durchaus schon eine sehr bedrohliche Blüte dieses Jahr, die glücklicherweise kein Gift produziert hat.
Okay, Herr Wolter, vielen Dank für Ihre Auskünfte, für Ihre Informationen. Geben Sie noch mal 3 Wünsche für die Oder.
3 Wünsche für die Oder. Also unmittelbar kann ich mir nur wünschen, dass ein anderer Weg gefunden wird, das Salz loszuwerden in den Gruben, dass es nicht mehr in den Fluss geht, dass man dem Fluss Zeit gibt, sich zu erholen. Sofort der Stopp der Ausbaupläne und dann die Oder mal als einen Fluss zu versuchen, wo wir historische Bauten, Ausbauten zurückbauen und den Fluss man sich selbst entwickeln lassen werden und dass da wieder Inseln entstehen und sowas. Und eine richtige Naturlandschaft.
Diesen Wünschen können wir uns ohne Frage anschließen. Ich bedanke mich bei Dr. Christian Wolter für seine Erläuterung. Ich habe auf jeden Fall mal wieder was gelernt. Die Oder ist nach dem Giftschock vor 2 Jahren nicht tot, aber sie braucht Zeit, um sich von der Überdosis Salz und den giftigen Algen zu erholen. Ich denke, es ist klar geworden, dass wir den Umgang mit unseren Flüssen generell verändern müssen. Das gilt nicht nur für die Oder. In keinem anderen Lebensraum schreitet der Verlust von Biodiversität so schnell voran wie im Süßwasser. Es bleibt also gerade in Deutschland und Europa viel zu tun. Mein Name ist Jörn Ehlers, ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, wir hören uns wieder beim Überleben-Podcast des WWF.